Der Besuch in der afrikanischen Partnergemeinde hatte Herrn Plötzl verändert. Er schrieb einen minutiösen Bericht für den Gemeindebrief, in dem er allerdings keinen der Zweifel äußerte, die er am Tag seiner Rückkehr beim Abendessen zur Sprache brachte. »Ihr Glaube ist stärker als unserer. Sie haben nichts und glauben mehr. Und mir ist klar geworden, dass mein Glaube zerstückelt ist. Ich glaube auch an euch, Kinder, dass es euch gut ergehen wird. An die ganze Familie.« Er legte seine Hand auf die von Frau Plötzl. »Es stirbt immerzu jemand weg. Es nützt dort niemandem, an die Familie zu glauben.« Mit einem lauten Knall stellte er seine Teetasse auf dem Unterteller ab. »Unsinn, was rede ich? Sie glauben sicher genauso an ihre Familien wie wir«, sagte er in dem Ton, den er sonst den Kindern gegenüber anschlug, wenn er etwas besser wusste als sie. »Aber ich gebe einen Teil meines Glaubens auch in die Naturwissenschaften, die ich unterrichte, und in dieses Haus. Ich glaube daran, dass morgen und übermorgen und immer so weiter der Kühlschrank voll sein wird, dass ich zum Arzt ums Eck oder mit Blaulicht ins nächste Krankenhaus gelange, wenn es nötig sein sollte.« Frau Plötzl zog ihre Hand unter der ihres Mannes hervor und hob sie an seine Stirn. »Du bist übermüdet von der Reise.« Herr Plötzl zuckte unwillig mit dem Kopf, die zärtliche Hand schwebte gekränkt davon und senkte sich auf Frau Plötzls Halsgrube. Er fuhr fort. »Und selbst wenn ich glaube, dass Gott uns das alles gegeben hat, mein Glaube ist zum Teil von ihm abgewandt. Der andere Teil glaubt an das, was wir tun.« Er hielt inne und sah aufmerksam einmal in die Runde. »An alles, was wir besitzen. Die da unten geben ihren ganzen Glaubensvorrat an Gott.« Diese Bemerkung verführte den Ältesten dazu, den Geschwistern zuzuflüstern: »Jetzt sitzen sie schon bei uns im Keller.« Sein Vater fiel ihm ins Wort. »Und ich habe die furchtbare Vermutung, dass das zu ihrem Elend beiträgt. Sehr unwohl ist mir bei diesem Gedanken. Verachte ich sie aus Neid auf ihren Glauben? Nein. Ich verachte sie, weil sie eben nicht an mehr glauben als an Gott.« An dieser Stelle führte Frau Plötzl eine verhuschte Bekreuzigung aus, die sie zu vertuschen versuchte, indem sie sich anschließend am Schlüsselbein kratzte. »Ich hätte sie schütteln mögen, wie sie uns begegnet sind. Der Herr wird es richten. Ja, wie denn und was denn? Sie glauben in einem Maße an die Kirche, an unsere Kirche, dass ich mich einer Kirche schämte, die diese Untertänigkeit zulässt. Wir müssen uns ernsthaft fragen, was wir diesen Menschen wünschen. Wünschen wir ihnen mehr, als dass sie uns die Möglichkeit geben, uns zu erhöhen? Oder wünschen wir ihnen, dass sie erfahren, wie es ist, an einen konstant gefüllten Magen zu glauben, an sichere Wohnstätten und mit aller Konsequenz an sich selbst? Wünschen wir ihnen die Freiheit, vor lauter Wohlstand Fehler zu begehen, wie wir es tun? Oder sind sie das Alibi für die Existenz unserer Kirche?« Die Familie saß ratlos schweigend am Tisch. Ein deutender Zeigefinger dirigierte die Butterschale von einem Ende der Tafel ans andere. Frau Plötzl sagte: »Das ist doch nichts für die Kinder.« Herr Plötzl reagierte laut: Gerade für die Kinder«, spräche er, »die sie schließlich erzögen in den Glauben hinein. Ihre Wohlstandsohren aufsperren sollten sie«, schrie er, »als würden die Kinder nicht mit ihm am Tisch sitzen, sondern hinter der Tür ihre Köpfe übereinander stapeln, um heimlich dem Ping-Pong seiner Schuldgefühle zu lauschen. Und unsere Projekte, die Patenschaften, die Kleidersammlung«, sagte Frau Plötzl, die Lippen schmal. »Blödsinn, alles Blödsinn«, ereiferte sich ihr Mann. »Man muss sich schämen. Warum kaufen wir ihnen keine neuen Kleider, anstatt Lumpen zu schicken? Immer sind wir froh, dass es so billig ist, zu helfen. Schämen muss man sich.« »Das geht vorüber.« Es war Luisa, die das sagte, leise und besänftigend, in die Stille hinein. Es hatte vorher schon Gekicher gegeben unter den Geschwistern, aber dass ausgerechnet Luisa sich traute, etwas zu sagen, rief lautes Prusten hervor. »Still!« herrschte Herr Plötzl die Kinder an. »Was meinst du damit, Luisa?« Sie sah nicht auf, sondern pflückte mit feuchten Fingern Krümel von ihrem Teller. »Man schämt sich manchmal wegen irgendetwas, aber das vergeht, wenn man nichts ändern kann.« Sie leckte sich die Krümel von den Kuppen. Herr Plötzl, einen wehen Zug um den entwaffneten Mund, schwieg. »Man kann aber was dagegen tun, dass man so fett ist, Luisa, man muss nur weniger essen«, hämte der Älteste. Luisa blieben die Finger zwischen den Lippen stecken und rote Flecken standen ihr im Gesicht. Frau Plötzl erwachte aus ihrer Starre und stand auf. »Jetzt ist Schluss. Luisa, Finger aus dem Mund und hilf bitte abräumen. Ihr anderen habt noch Aufgaben für die Schule, nicht wahr?« Alle gerieten in Bewegung. Stühle wurden nach hinten gerückt, Tassen im Stehen leer getrunken. Einzig Herr Plötzl blieb ins Leere starrend sitzen. Das Thema wurde nie weiter erörtert, falls doch, so in geheimen Gesprächen zwischen den Eheleuten, vielleicht auch zwischen Herrn Plötzl und seinem Beichtvater.